AC 104, der Beweis für zukünftige Leben, Klasse 10 mit Venerable Phil Baker im Dezember 2012. Das Thema der Klasse ist, wie ignorantes Verlangen ein weiteres Leben auslöst. Wir haben die letzte Stunde mit dem Beweis beschlossen. Betrachte den Geist einer normalen Person zum Zeitpunkt des Todes. Ihr Geist wird die Grenze zu einem zukünftigen Geist hinüberschreiten, da der Geist zum Zeitpunkt des Todes Begierde hat. Warum ist das ein gültiger Beweis für einen Chavaka? Es scheint, als ob keines der Teile etwas ist, was die Chavakas glauben, so dass dieser Beweis eigentlich nicht für Chavakas funktionieren würde. Um den Beweis näher zu untersuchen, beschäftigen wir uns jetzt mit dem Rad des Lebens. Falls ihr schon davon gehört habt, dann werdet ihr das, was jetzt kommt, schon kennen. Und falls ihr noch nicht davon gehört habt, dann werdet ihr jetzt etwas lernen. Also das zweite Bindeglied der 12 Bindeglieder wird durch das Bild eines Mannes, der Töpfe macht, dargestellt. Wie wir schon in der letzten Klasse gesagt haben, repräsentiert das Erzeugen von Karma, unreifes Karma. Es gibt in anderen Linien dafür andere Übersetzungen, aber in unserer direkten Linie von Geshe Michael bedeutet es unreifes Karma. Und das bedeutet, dass das Karma da ist, aber es ist noch nicht in ein Ergebnis gereift. Und irgendwie muss dieses unreife Karma reifen, um sein Ergebnis hervorrufen zu können. Und dann gehen wir zum Bindeglied Nummer 7. Das Bild im Rad des Lebens ist ein Mann, den ein Pfeil im Auge steckt. Und das steht für Gefühl und Empfindungen. Dieses Bindeglied repräsentiert die Entwicklung unserer Sinneskräfte. Und dann Bindeglied Nummer 8. Das Bild hier ist eine Frau, die Wein in das Glas des Mannes eingießt. Das ist ein Bild für Feiern. Und dieses Bindeglied wird auch Verlangen genannt. Wir wollen Dinge, wir verlangen nach ihnen. Etwas, nach dem wir Verlangen haben, was uns aber meistens nicht klar ist, wir haben das Verlangen, dass die Dinge von ihrer eigenen Seite aus existieren. Und das ist hart verdrahtet in unserem Kopf. Jede Wahrnehmung, die in uns reift, hat dieses Verlangen, dass die Dinge aus sich selbst heraus existieren. Wir möchten sie als selbst existierend sehen, dass sie nicht von einer anderen Ursache kommen als aus sich selbst heraus. Und dann Bindeglied Nummer 9. Das Bild dafür ist normalerweise ein Affe, der nach Obst grapscht. Er ist normalerweise in einem Baum und langt nach den Früchten, ein Apfelbaum oder so. Und dieser Link wird als Habgier oder Festhalten bezeichnet. Und dann Bindeglied Nummer 10. Das Bild ist normalerweise eine schwangere Frau. Und manchmal ist es auch ein Mann und eine Frau, die beieinander liegen. Und die Bezeichnung für dieses Bindeglied ist Werden oder Existenz. Und in unserer Tradition bezeichnen wir es auch als reifes Karma. Es ist das Karma aus dem Bindeglied Nummer 2 und auch 3, das potent geworden ist und nun reift. Das Karma aus dem Bindeglied Nummer 2 ist alles, was wir denken, sagen oder tun. Aber dieses Karma kann nichts tun, solange es nicht getriggert ausgelöst wird. Und im Bindeglied Nummer 10 löst dieses Karma, dieses unreife Karma nun, ein anderes Leben aus. Und dann Bindeglied Nummer 11, das Karma aus Bindeglied 10 ist nun ausgelöst. Und was ist es? Es ist eine Geburt oder eine Wiedergeburt. Das ist das Bindeglied Nummer 11 und es wird normalerweise durch eine gebärende Frau dargestellt. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum kommt die Geburt nicht nach dem Bindeglied Nummer 2? Etwas muss das Karma wirksam machen. Etwas muss das unreife Karma aus dem Bindeglied Nummer 2 anstupsen. Und dieses Etwas sind das Bindeglied Nummer 8 und 9. Verlangen und Habgier. Und so sehen wir, was Meister Dhammakirti meinte, als er sagte, dass der Geist ins nächste Leben hineinplumpst. Bindeglied Nummer 8 und 9 sind die Auslöser für zukünftige Leben im Samsara. Und die komplette Beweisführung von Meister Dhammakirti des 10. Beweises, mit dem wir die heutige Klasse begonnen haben. Sein Argument ist also, dass die Begierde im Geist, das Verlangen und die Habgier und das Festhalten zum Zeitpunkt des Todes das Karma reifen lässt und das Ergebnis dann eine Wiedergeburt ist. Und das Ergebnis ist eine Wiedergeburt in Samsara. Deswegen ist es eine gute Idee zu verstehen, was Verlangen und Habgier sind. Weil wir sie natürlich auslöschen wollen. Also Bindeglied Nummer 8 ist Verlangen und im Tibetischen bedeutet das an etwas gebunden sein oder an etwas festhalten wollen. Es kann auch mit Sehnsucht übersetzt werden, aber wir benutzen das Wort Verlangen. Warum? Weil wir im Bindeglied 7 Objekte erfahren. Wir haben Empfindungen über dieses Objekt. Wir haben Gefühle bezüglich des Objektes. Und im Bindeglied Nummer 8 möchten wir von diesem Objekt nicht getrennt sein. Wir verlangen nach dem Objekt. Das Wort Verlangen ist spezifischer als das Wort Sehnsucht. Die Definition ist, wir möchten es festhalten, wir möchten das Objekt nicht aufgeben. Ihr könnt euch ein Baby vorstellen, das seine Mutter festhält, so in diesem Sinne. Wir tun das mit allem, insbesondere mit Dingen, die wir mögen. Wir möchten sie nicht hergeben. Wir kommen vom Bindeglied Nummer 7 zum Bindeglied Nummer 8, aber eigentlich führen uns alle der ersten 7 Bindeglieder zum Bindeglied Nummer 8. Nachdem wir geboren wurden, repräsentieren die Bindeglieder Nummer 1 bis 7 die Entwicklung der Sinne und des Körpers. Bedenkt, dass in diesem Kontext Sinne und Körper als lebendes Gewebe betrachtet werden können. Und darüber haben wir ja schon gesprochen. Die Chavakas hatten kein Problem mit dem Begriff lebendes Gewebe. Und aufgrund der ersten 7 Bindeglieder haben wir die Energie, Objekte wahrzunehmen. Wir haben die Fähigkeit und die Energie, sie zu erfahren. Und im Bindeglied Nummer 8 wollen wir von dieser Erfahrung nicht Abstand nehmen, nicht getrennt werden. Wir gieren also nach diesen Objekten. Es ist hilfreich, sich vorzustellen, dass wir nach allem verlangen. Wir wollen Dinge erfahren, wir wollen sie spüren. Wir hängen an den Dingen, die uns umgeben. Der komplette Zyklus wäre also, dass wir nach unserer Geburt, nachdem die Körper und die Sinneskräfte entwickelt sind, Objekte, die uns umgeben, erfahren durch die Sinnesorgane. Und als Ergebnis dieser Kontakte haben wir Bewusstsein, das sich aus diesen Kontakten entwickelt. Und dieses Bewusstsein entwickelt dann gute und schlechte Gefühle. Und diese Gefühle führen zu der Erfahrung der Objekte. Und das führt dann zu Verlangen, dass wir diese schönen Gefühle nicht verlieren. Und das ist das Bindeglied Nummer 8. Fast alles, was wir tun, dreht sich um dieses Verlangen, nicht von den Objekten, von denen wir schöne Gefühle haben, getrennt zu sein. Wir verlangen also nach den Objekten, die diese schönen Gefühle hervorrufen. Und das ist der Auslöser, der das unreife Karma aus dem Bindeglied Nummer 2 triggert in das Karma von Bindeglied Nummer 10, welcher ein Geist in Samsara ist oder ein Geist in einem der 6 Bereiche des Leidensraumes. Wenn wir das also loswerden könnten, dann müssten wir nicht in Samsara wiedergeboren werden. Nach dem Rad des Lebens. Und das Rad des Lebens ist eines der Dinge, die Lord Buddha ganz am Anfang gelehrt hat. Dieser Zustand, nicht nach Dingen zu verlangen, ist der Zustand eines Arhats. Jemand, der alle seine Geistesgifte beseitigt hat. Jetzt wissen wir, was Verlangen ist, und Verlangen kann man in 3 unterschiedliche Arten einteilen. Die erste Art heißt auf Tibetisch Dusche und es bedeutet wörtlich sehnsüchtiges Verlangen. Und dieses sehnsüchtiges Verlangen bedeutet, dass gute Objekt nicht verlieren zu wollen. Und die zweite Art des Verlangens ist Chikshe, was wörtlich übersetzt ängstliches Verlangen bedeutet. Und das ist ein Verlangen, welches wünscht, unangenehme Dinge zu vermeiden. Und die dritte Art des Verlangens ist Sische, was wörtlich bedeutet Verlangen nach Leben. Und das ist Verlangen nach dir selbst. Zum Zeitpunkt des Todes hast du Angst davor, dass dein Leben aufhört, dass du aufhörst. Zum Zeitpunkt des Todes verlangen wir nach dem Ich, weil wir Angst haben, dass wir aufhören zu existieren. Und dieses Verlangen nach dem Leben ist sehr interessant, weil es ein Teil des Rad des Lebens ist. Das Rad des Lebens, das Rad des Werdens, dieses Verlangen nach Leben ist ganz besonders stark zum Zeitpunkt des Todes. Wenn ein Flugzeug abstürzt, hört man auf den Aufnahmen die Schreie. Die Menschen glauben, dass ihre Existenz aufhört. Und sie haben Angst davor. Sie halten an ihrer Existenz fest. Bindeglied Nummer 8 sind die drei Arten des Verlangens, der Begierde, des Festhaltens. Wir haben sie die ganze Zeit. Und die letzte Art ist ganz besonders stark zum Zeitpunkt des Todes. Jetzt werden wir noch etwas detaillierter über das Bindeglied Nummer 9 sprechen. Das starke Verlangen zum Zeitpunkt des Todes intensiviert sich und wir haben dann Habgier oder Gier, die sich auf das Ich dieses Lebens bezieht. Und das ist der Grund, warum das Karma aus Bindeglied Nummer 2 reift. Diese ganz bestimmte Art des Geistes. Es gibt einen Vers in der Lektüre, der geht ungefähr so: Wenn das Stoppen des Verlangens die Wiedergeburt stoppen würde, wenn du den Pfad des Sehens erreichst, dann müsstest du nicht wiedergeboren werden. Es gibt hier etwas, was Chikchu heißt, was so viel bedeutet wie die vergängliche Ansammlung. Es wird auch manchmal übersetzt als die Ansicht der Übergangssammlung. Und es bedeutet das Anhaften an dem Ich. Als aus sich selbst heraus existierend. Wir tun das die ganze Zeit, aber es intensiviert sich zum Zeitpunkt des Todes. Wir halten fest an dem Ich und den Teilen von mir, was auch Dinge, die ich besitze, beinhaltet. Als aus sich selbst heraus existierend. Als ob sie wirklich von sich heraus existieren würden und mir Glück schenken könnten. Oder wenn ich die Dinge, die ich nicht will, loswerden könnte, könnte ich auch das Unglücklichsein damit loswerden. Also deine Teile werden im Tibetischen oft als Ich und Mein übersetzt. Mein bezieht sich jetzt nicht auf meine Familie, mein Haus, mein Auto, sondern auf meine Teile. Also zum Beispiel mein Arm, mein Geist und so weiter. Diese Ansicht ist eine geistige Funktion. Und die Bindeglieder 11 und 12. Bindeglied 11 ist ein Mann, der eine Last trägt. Und Bindeglied Nummer 12 ist ein blinder Mann mit einem Stock. Und diese beiden beziehen sich auf diese Ansicht, was eine falsche Ansicht ist. Und diese beiden beziehen sich auf diese Ansicht, was eine falsche Ansicht ist. Diese Ansicht ist die vergängliche Sammlung oder was immer es auch oder wie immer es auch bezeichnet wird. Diese Ansicht an dem Ich und Mein festzuhalten, ist der große Trugschluss, der uns in Samsara festhält. Es ist das, was das unreife Karma zum Zeitpunkt des Todes verändert und eine Wiedergeburt auslöst. In dem Moment, wo du die Leerheit direkt erfährst, betrittst du den Pfad des Sehens. Du erfährst die Leerheit direkt. Und du kommst aus dieser Erfahrung mit einem anderen Verständnis für die Dinge. Die Dinge erscheinen für dich immer noch, als ob sie selbst existierend wären. Deine Sinne wenden immer noch das Prinzip der Selbstexistenz an. Aber du glaubst es nicht mehr. Aber du weißt, dass es nicht wahr ist, weil du während der Erfahrung der Leerheit erfahren hast, dass Dinge keine eigene Natur haben, dass sie nicht aus sich selbst heraus existieren. Und du verstehst das. Aber dieses angeborene Festhalten, dass Dinge selbst existierend sind, wurde nicht zerstört. Weil wenn es so wäre, wie könnte es dann jemals eine Wiedergeburt geben? Aufgrund der Beweisführung, die uns Meister Dharma Kirti gegeben hat, Bezug nehmend auf das Rad des Lebens, hat er bewiesen, dass das Verlangen nach dem Ich und Mein zum Zeitpunkt des Todes die Wiedergeburt auslöst. Es ist die wesentliche Ursache für die Wiedergeburt. Und dann gibt es jemand, der argumentiert, dass dies nicht der Grund für eine Wiedergeburt in Samsara sein kann, da es angeblich durch den Pfad des Sehens ausgelöscht würde. Und deswegen spricht Meister Dharma Kirti davon. Er widerspricht dem. Und das ist offensichtlich nicht wahr, denn wenn du den Pfad des Sehens betrittst durch die direkte Erfahrung der Leerheit, siehst du auch, wie viele Leben du bis zur Erleuchtung noch zu leben hast. Es ist also nicht so, dass Sterben ohne Verlangen alles ist, was notwendig ist, um nicht mehr wiedergeboren zu werden. Was wir ausmerzen müssen, ist die Sicht auf uns selbst als aus uns selbst heraus existierend. Und das ist auf dem Pfad des Sehens noch nicht erreicht. Wenn ihr bisher noch nicht vom Rad des Lebens und den fünf Pfaden gehört habt, dann wird das Ganze für euch jetzt sehr schwammig wirken. Aber nehmt das Thema mit in eure Diskussionsgruppen, dann wird es euch bestimmt etwas klarer werden. So, es gibt vier Arten, das Selbst wahrzunehmen. Das erste ist ein unüberlegtes, ungeprüftes, normales Ich. Was ist ich und mein? Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich Venerable Phil. Aber ich bin leer. Ich könnte Yamantrika sein, ich könnte Vajrayogini sein, aber stattdessen sehe ich Venerable Phil. Warum? Aufgrund meines Karmas. Mein Karma könnte mich auch dazu bringen, Yamantrika oder Vajrayogini zu sehen. Aber im Moment bringt es mich dazu, Venerable Phil zu sehen. Venerable Phil ist auf eine leere Form projiziert. Das heißt, es hat keine eigene Natur. Ich sehe Venerable Phil. Warum? Weil mein Karma mich zwingt und es ist wie eine Projektion auf eine leere Form. Das ist an sich nichts Schlechtes. Wenn ein Buddha in den Spiegel schaut, dann sieht er auch sich und er sieht, was sein Karma ihm zwingt zu sehen. Diese Art und Weise, das Ich zu sehen, ist eine gültige Wahrnehmung. Es ist ein Zemma. Die Frage ist jetzt, an welcher Stelle passiert etwas Falsches? Da, wo es falsch ist, das ist die zweite Art, sich selbst zu sehen. Wenn ich mich selbst als unabhängig existieren sehe und ich auch glaube, dass ich aus mir selbst heraus existiere. Also, ich sehe Venerable Phil im Spiegel und ich sehe ihn als unabhängig existierend. Und ich glaube, dass ich glücklich werden kann, indem ich Dinge manipuliere, die keinen Zusammenhang zum Glück von Venerable Phil haben. Diese Ansicht ist falsch. Ich kann nichts arrangieren, um Venerable Phil Glück zu geben. Ich projiziere Venerable Phil auf eine leere Form. Und ich versuche, Venerable Phil Glück zu geben, indem ich versuche, dieser leeren Form Glück zu geben. Und womit endet das? Es endet damit, dass ich die falschen Dinge tue. Indem ich dieser leeren Form, auf die ich Venerable Phil projiziere, Glück zu geben. Venerable Phil ist eine falsche Wahrnehmung meiner Natur. Und genau das ist Ignoranz. Ich glaube, dass es Venerable Phil glücklich macht, wenn ich ihm Schokoladenkuchen gebe, anstatt zu glauben, dass er glücklich wird, wenn ich anderen Menschen zum Beispiel Schokoladenkuchen gebe. Ich sehe mich selbst auf die falsche Art und Weise. Ich versuche, mich selbst glücklich zu machen, indem ich mir den richtigen Job oder den richtigen Partner gebe, wenn ich kein Mönch wäre, oder durch ein hohes Einkommen. Und Diese Art des Denkens ist ignorant gegenüber den Gesetzen des Karmas. Was ich stattdessen tun muss, ist einen glücklichen Venerable Phil zu projizieren. Und nach den Gesetzen des Karmas bedeutet das, ich muss andere glücklich machen. Das hier hat eine doppelte Bedeutung. Ich nehme die Natur falsch wahr und ich nehme die Natur des Karmas falsch wahr. Eine Person, die noch nicht den Pfad des Sehens erreicht hat, dritte Art ist jemand, der die Leerheit erfahren hat und nicht an die Existenz des Selbst glaubt, aber sich selbst als unabhängig existierend sieht. Das ist also das, was passiert, nachdem du die Leerheit direkt erfahren hast. Du glaubst nicht mehr an unabhängig existierende Dinge, aber du siehst dich selbst nach wie vor als unabhängig existierend. So erscheint es dir. Wenn ich also dann in den Spiegel schaue, dann sehe ich nach wie vor einen unabhängig existierenden Venerable Phil. Aber ich glaube nicht mehr an einen unabhängig existierenden Venerable Phil. Aber die Erscheinung ist nach wie vor da. Und die letzte Art, sich selbst wahrzunehmen, ist jemand, der sich selbst nicht mehr als unabhängig existierend sieht und es auch nicht glaubt. Also Menschen, die sich selbst auf die erste, zweite oder dritte Art sehen, werden das Karma zum Zeitpunkt des Todes auslösen. Du wirst dich selbst wahrnehmen, und du wirst wünschen, dass du glücklich bist und dass du nicht stirbst. Du wirst wünschen, dass du selbst nicht aufhörst. Und das ist eine ignorante Wahrnehmung deiner selbst. Und das wird dann zu einer Wiedergeburt in Samsara führen. Also mit dem Pfad des Sehens wirst du nicht länger glauben, dass du aus dir selbst heraus existierst. Aber nichtsdestotrotz erscheinst du dir selbst als aus dir selbst heraus existierend. Und es ist die Aufgabe des Pfades der Gewöhnung, dass du eine selbstlose Wahrnehmung von dir selbst hast. Der dem Terror der letzten Momente widerstehen kann, so dass du nicht zurückfällst in das Festhalten des Ich und Meins. Du hast keine Angst mehr, dass dieses aus sich selbst heraus existierende Selbst weggeht, stirbt. Da es niemals existiert hat, als ein aus sich selbst heraus existierendes Selbst. Das ist also die Qualität der vierten Art, sich selbst zu sehen. Und das wird durch den Pfad der Gewöhnung entwickelt. Es erlaubt dir, eine Wiedergeburt in Samsara zu verhindern. Das erlaubt dir, eine Wiedergeburt in Samsara, verursacht durch dein Karma, zu verhindern. Ich hoffe, dass ihr nun versteht, den Unterschied zwischen sich selbst als selbst existierend zu sehen und daran zu glauben. Es scheint so, dass ihr diese Sicht des auf euch selbst als selbst existierend loswerden müsst, um Samsara verlassen zu können. Der Auslöser für Bindeglied Nummer 10 und 11 ist das Festhalten am Ich und Mein. Und einfach nur zu glauben, dass es kein Ich und Mein gibt, ist nicht ausreichend. Also nach dem Pfad des Sehens eurer ersten direkten Erfahrung der Leerheit werdet ihr nach wie vor dazu gezwungen sein, aufgrund eures Karmas in Samsara wiedergeboren zu werden. Und ihr müsst das ausmerzen, um nicht mehr in eine Wiedergeburt gezwungen zu werden. Der 10. Beweis führt dazu, dass der Geist über mehrere Leben hinweg weiter besteht und was die Ursache für diese vielen Leben ist. So, das ist die Klasse für heute.